D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Es ist Dienstagabend. Tom Westerholt ist hier. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem kleinen kuscheligen Ausblick auf die Kinowoche. Wir gucken rein in den sehr speziellen türkischen Film 8 Sekunden und haben auch die beiden Hauptdarsteller als Gäste heute Abend in der Sendung. Da könnt ihr euch auf Ezra İnal und Fahri Yardım freuen. Außerdem habe ich auch Christian Ulmen und Aylin Tetzel getroffen, denen es gelungen ist, aus der eigentlich sehr banalen deutschen Komödie Macho Man einen wirklich witzigen Film zu machen und die mir beide Dinge über sich erzählt haben, die ich noch nicht wusste. Dabei kenne ich beide schon relativ lange. Und wir schauen rein in einen potenziellen ganz neuen Oscar-Kandidaten, der, Achtung, nicht am Donnerstag in den Kinos anläuft. Das ist das Besonderste an diesem Film. Er ist der erste Netflix-Spielfilm, der direkt ohne Kinostart gestreamt wird. Und ja, der ist direkt mal eingeschlagen wie eine Bombe in Sachen Oscar-Predictions. Die Kollegin Anna Wollner hat den Macher des Films getroffen und sich den Film für uns ausführlich angeguckt. Also nochmal zum Mitschreiben. Ezra İnal, Fahri Yardım, Christian Ulmen, Aylin Tetzel und dazu das Netflix-Phänomen Beasts of No Nation. All das heute Abend in der Sendung. Vorhang auf und Bühne frei für eine Stunde Film.
Meine Träume fühlen sich an wie ein zweites Leben. Also ich bin bei Bewusstsein, glaube wach zu sein. Und irgendwann durch irgendwas bemerke ich eigentlich, dass ich träume. Das macht mir natürlich panische Angst. Ich versuche alles, um aufzuwachen und habe Angst, irgendwie nicht zurückzukommen. Stell dir eins vor. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt ins Schlafzimmer gehen würdest und deinen schlafenden Körper dort treffen würdest? Wie würdest du dich fühlen?
Ich würde durchdrehen.
Genau. So fühlt sich das an.
So geht's Ezra İnal, seit sie sich erinnern kann. Ganz oft, wenn sie schläft, hat sie extrem realistische Träume. Man könnte auch sagen Visionen, die sie teilweise extrem ängstigen, weil das, was sie da sieht in diesen Träumen, immer wieder mal auch wirklich eintritt. Die 34-jährige Berlinerin mit türkischen Wurzeln musste lange lernen, damit umzugehen. Seit Jahren gibt sie weltweit Seminare über das Phänomen ihres Lebens. Und das hat die Filmproduktionsfirma von Til Schweiger auf sie aufmerksam gemacht. Der hat ein Drehbuch schreiben lassen und hat die Hauptrolle mit Ezra İnal besetzen lassen. Also einer Frau, die noch nie in ihrem Leben vor einer Filmkamera gestanden hat und die hier ab Donnerstag im Kino nicht in einer Doku, sondern in einem richtigen Spielfilm ihr eigenes Leben erzählt. Aufgewachsen ist sie in Berlin schon in der Kindheit regelrecht verfolgt und damals auch echt verängstigt gewesen von ihren Traumvisionen und später dann als junge erwachsene Frau immer noch ziemlich haltlos unterwegs, so hin und her gerissen zwischen dem eigenen Anspruch an ein, sagen wir mal, selbstbestimmtes, freies Leben in Berlin und auch den teilweise harschen türkischen Traditionen innerhalb ihrer Familie, vor allem durch ihren ultrastrengen Onkel, den Mann ihrer älteren Schwester.
Wo willst du so früh hin?
Ich gehe zu Mutti.
Und warum so früh?
Wenn ich zu spät komme, regst du dich auf. Wenn ich zu früh gehe, regst du dich auf. Was denn jetzt?
Nach der Schule kommst du gleich her. Was ist das für ein Rock?
Was ist denn mit dem Rock?
Noch kürzer ging's nicht.
Stimmt, ich hab's etwas übertrieben. Nächstes Mal zieh ich gar keinen an.
Ich warte dich.
Und damit nicht genug, auch die selbstgewählten Männer in Ezras Leben waren nicht immer, sagen wir mal, der goldene Griff. Ihr erster Mann, ein Tyrann ab dem Zeitpunkt der Hochzeit, ihr langjähriger Freund danach, Mo, ein ziemlicher Chaot, wenn auch ein liebenswerter. Den spielt Fahri Yardım im Film, so ein Zockertyp, der Ezra fürs Glücksspiel begeistert.
Okay. Einfach reinstecken und dann am Hebel ziehen, so richtig schnell.
Okay, okay.
Ach du Scheiße!
Was ist
hier? Du hast den fucking Jackpot geholt!
Und so bewegt sich dieser Film 8 Sekunden zwischen modernem Berlin, zwischen türkischer Tradition und vor allem ja, Ezra İnals bewegten Lebenssituationen hin und her. Immer geprägt vom Fluch und Segen ihrer außergewöhnlichen Begabung. Wahre Ereignisse in beängstigenden Träumen voraussehen zu können. Was mir am besten gefallen hat, obwohl, in dem Fall nicht böse gemeint, obwohl Til Schweiger den Film produziert hat, hat er eben keinen klassischen Deutschstempel fürs Mainstream-Publikum draufgekriegt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man hat das teilweise in so Filmen, die dann fürs deutsche Publikum passen sollen, dass so eine Filme irgendwie verdeutschlicht werden, sag ich mal. Der türkische Regisseur zum Beispiel lebt in Istanbul und somit ist es mal ein erfrischend anderer, erkennbar türkischer Film, obwohl er halt mitten in Berlin spielt. Wenn ihr euch den im Original anguckt, merkt ihr es besonders, da wird nämlich dann wirklich wechselweise türkisch, deutsch und englisch gesprochen. Es gibt ihn natürlich auch komplett synchronisiert hier bei uns im Kino, falls euer Türkisch, sagen wir jetzt mal, nicht ganz so gut ist oder auf dem Laufenden. Traut euch da ruhig mal rein. Mich hat der richtig gut mitgenommen, vielleicht auch gerade wegen dieser extrem fabelhaften Traumsequenzen, die alle so ein bisschen wie eine Mischung aus Life of Pi, Tausend und einer Nacht und Bollywood wirken. 8 Sekunden, ein Augenblick Unendlichkeit heißt er, ist ab Donnerstag im Kino und ihr könnt euch schon mal auf die beiden Hauptdarsteller freuen. Auf Ezra Inal, die sich selbst besser spielt, als es irgendeine Schauspielerin gekonnt hätte, und auf Fahriye Yardim, die sind gleich unsere Gäste in eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich habe euch eben schon was über 8 Sekunden erzählt, diesen wundersamen Film, der am Donnerstag neu in die Kinos kommt, und habe euch versprochen, dass wir mit den beiden Hauptdarstellern reden. Und das tun wir jetzt auch mit Ezra Inal und mit Fahriye Yardim. Grüß euch beiden.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ezra, wir müssen natürlich zuerst mal darüber reden, wie das überhaupt passieren konnte, dass wir dich auf einer Leinwand sehen, weil ich habe es eben schon kurz erwähnt, du bist gar keine Schauspielerin, du erzählst deine eigene Geschichte in diesem Film. Gab es zu keinem Zeitpunkt eine Überlegung, dich von einer Schauspielerin einfach spielen zu lassen?
Nö, mein Director wollte das so von Anfang an. Das war eigentlich relativ schnell klar bei unserem ersten Gespräch. Und dann haben wir so einfach auch weitergemacht und dann wurde auch darüber nie wieder diskutiert.
Und hattest du Bedenken mal zwischendurch? Also ich meine, es ist ja schon, hat ja was damit zu tun, sich auch was zuzutrauen, also sich auf eine große Kinoleinwand zu wagen. Es ist ja keine Doku, die über dich gedreht worden ist, sondern du musstest ja tatsächlich auch schauspielen.
Ja, ich habe auch gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen Unterricht bekommen könnte, aber das wollten die nicht. Die wollten das halt einfach, die wollten mich da nicht so mit Wissen vollpumpen. Die meinten dann halt, dann würde ich halt zu viel nachdenken und das würde die Natürlichkeit nehmen. Und es war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir da das einfach so ignoriert haben, dass da keine Vorkenntnisse sind oder dass ich da keine Erfahrung habe.
Fahri, du bist jetzt ja schon sowas wie ein Schauspieler, ne?
Also ich glaube, das nennt man so, ja.
Wie war das für euch im Ensemble bei dem Film? Also bei euch meine ich jetzt euch wirklich gelernten Schauspielern. Habt ihr im Vorfeld, als ihr gehört habt, wir drehen mit einer, die hat noch nie einen Film gedreht, irgendwelche Bedenken gehabt?
Ja, wir haben da demonstriert. Es gab eine Betriebsratssitzung. Nee, natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass das eigentlich für mich wirklich unwesentlich ist. Ich gehe da nicht die Vita durch der anderen Leute und gucke mir irgendwie das Zeugnis von der Schauspielausbildung an oder so, sondern da geht es wirklich um die unmittelbare Erfahrung. Und dieser Film ist ganz stark persönlichkeitsgeprägt und er lebt ganz stark von diesem Menschen Ezra. Es gibt keine bessere Schauspielerin als sie, die das machen konnte. Und insofern ist sie auch Schauspielerin. Da sind bei mir die Grenzen im Kopf nicht so streng.
Du spielst einen von Ezras Freunden. Wir lernen mehrere davon im Film kennen, weil es ist ja wirklich eine...
Die waren gut unterwegs, ja.
Naja, komm. Ja,
warum auch nicht?
Es ist eine Lebensgeschichte bis hierher, wirklich aus deiner Kindheit, also bis heute so. Und da gab es nun nicht nur diesen einen Mann, sondern da gab es halt ein paar. So, und du spielst aber einen davon, einen dieser nicht ganz unkomplizierten Männer, die Ezra in ihrem Leben so angesammelt hat. Ihr habt ein paar wirklich auch heftige Szenen miteinander. Der Typ, den du spielst, der ist spielsüchtig, der verzockt auch das gemeinsame Geld. Und diese etwas härteren Szenen miteinander zu drehen, wie war das?
Es war immer etwas, was über die klassische Filmerfahrung hinausgeht. Keine Frage. Es war lebendig. Entschuldigung, ich stotter hier gerade ein bisschen, weil hörst du den Beat?
Ja, klar. Ich weiß keine Ahnung, wer hier gerade irgendwie die Anlagen angeschmissen hat.
Das war ein Zeichen von mir. Wenn du mir eine Frage stellst zu Mo, dann bitte immer den Beat. Ja, Quatsch. Ja, keine Ahnung. Aber das beeinflusst uns das?
Wir hören drüber hinweg.
Wir hören drüber hinweg.
Wir tun gut, so, als würden wir das gar nicht hören.
Dann tue ich auch so, als würde ich es nicht in den Füßen spüren.
Gut.
Ja, es ist erstmal ja eine Figur, die ihr begegnet in einer Befreiungsphase und auch eine Entsprechung ist. Jemand, mit dem sie auch Lebendigkeit teilt. Und vielleicht auch ein bisschen die Höhenflüge. Ja, sie schwebt. durchs Leben. Aber das kennt halt auch sein Kater. Der Rausch ist leider, nach der Ebbe kommt die Flut. Ja, eine dieser tragischen Figuren bin ich. Und Gott sei Dank kann sie sich auch davon ein wenig emanzipieren.
Ist ein wichtiges Thema, Ezra, in der gesamten Geschichte, diese Emanzipation von gewissen Männerfiguren, Männerrollen in deinem Leben, die du uns, wie gesagt, von deiner Kindheit an zeigst. Natürlich hast du es selber in der Hand, weil das ist deine Geschichte, du hast es selbst geschrieben, aber hast du irgendwann mal gedacht, boah, vielleicht, weiß ich nicht, gebe ich da ein bisschen viel von mir selbst preis? Oder hast du für dich immer noch genug, sage ich mal, Fiktion, Anteil mit drin, dass du sagst, okay, ein Teil von mir ist natürlich mit drin, aber es ist halt auch nicht so die ganze Wahrheit?
Naja, es ist, die Erfahrungen, die dort halt gegeben werden, sind schon alle so passiert, wie sie sind. Ne? Klar, die Charaktere kann man halt alle nicht 100% wiedergeben. Mhm. Das ist, du hast halt auch nicht so viel Zeit. Und ein Charakter besteht manchmal aus 3, 4 Persönlichkeiten, die ich zusammengetan habe, damit ich halt nicht, weil du kannst ja nicht 4, 5 Leute gleichzeitig im Film darstellen, sondern die haben alle schöne Sachen, die man erzählen kann, Geschichten. Und die habe ich dann halt in einen Charakter reingemacht. Und insofern, die Emotionen und die Sachen, die man dort sieht, die sind schon echt, aber sind auch Vergangenheit. Ne? Ich hänge da jetzt nicht mehr dran. Und es ist doch schön, wenn man sie teilen kann, wenn jemand anderes irgendwie sich davon was rausholen kann oder sich inspiriert fühlt. Dafür sind wir ja auch, leben wir ja auch irgendwie, um uns gegenseitig halt mit unseren Geschichten zu bereichern und zu unterstützen, ne? Und zu lernen voneinander.
Dieses Stichwort Emanzipation, was wir eben hatten, geht noch weiter im Film, weil es geht auch zu einem gewissen Teil um eine Emanzipation von dir selbst und von dem, was dich teilweise gefangen hält. Das sind nämlich diese Visionen seit frühester Kindheit. Wenn du träumst, wenn du schläfst, dann träumst du Dinge, die teilweise dann auch wirklich so eintreten, die sehr real sind, die du als sehr real wahrnimmst, die dich auch ängstigen, das sehen wir in der Geschichte, die dich verunsichern. Die Darstellung im Film dieser Sequenzen ist natürlich eine ganz spezielle, die hebt sich ab vom gesamten Film. Genau. Ich will noch gar nicht inhaltlich viel drüber reden, sondern dich eher vorher fragen, wie findest du diese Traumsequenzen umgesetzt, optisch, visuell?
Schön, die sind schön.
Ja?
Ich meine, ich bin, glaube ich, nicht die Richtige, die man da fragen sollte, weil ich kenne die Wahrheit. Ich weiß,
wie deshalb sie muss man gerade dich fragen.
Ja, ich weiß, wie sie in meinem Träumen waren. Nee, weil ich würde ja immer danach suchen, dass es so 1:1 wie möglich ist. Aber das ist nicht möglich, weil ich habe sie geträumt.
Ja.
Und ich kann mich irgendwie auseinanderreißen und es wird nicht so wieder sein können, wie es da in meinem Traum war. Ne, das halt zu meinem Director zu übermitteln. Und das ist schon schön, dass da seine Interpretation mit reinfließt. Und die macht es vielleicht für die anderen Menschen verständlicher. Vielleicht, wenn man sich mehr nach mir gerichtet hätte, was man ja auch getan hat. Aber ja, ich habe das ja halt auch so simpel wie möglich gelassen. Mhm. Es gibt ja so viele Träume, die ich hatte, die haben wir natürlich nicht genommen. Wir haben Träume genommen, mit denen die Leute was anfangen können.
Ja. Ne,
weil jeder hat so einen Traum mal, dass er ahnt, was passiert oder dass er mal was gesehen hat oder ein Treffen schon vorgeträumt hat. Damit kann jeder was anfangen und das andere wäre zu abstrakt gewesen. Ne? Darum haben wir uns für einen bestimmten Charaktertyp vom Traum entschieden.
Ja.
Und ich glaube, auf der Leinwand ist es ganz gut gelungen, weil mein Director hat sein Bestes gegeben und es ist schön.
Mhm.
Und ist natürlich nicht 1:1 wie ich es geträumt habe.
Du hast aus dieser, nennen wir es mal ruhig, Begabung, die zumindest erzählt uns der Film, dass gleichermaßen Fluch als auch Segen sein kann. Hast da eine Profession draus gemacht, als Traumdeuterin, bist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen.
Nee, aber nicht als Traumdeuterin. Das nimmt man immer so gerne als Titel, weil man sich das nicht erklären kann. Ich gebe Seminare.
Ja.
Ne, und die haben eigentlich relativ wenig mit den Träumen zu tun, sondern es mehr geht in die Richtung Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen mehr Bewusstsein in unseren Körper entwickeln und gepaart mit einem schönen Urlaub, wo Menschen aus aller Welt zusammenkommen und man halt sich das nochmal so, die Welt mal kurz anhalten kann und mal gucken kann, wie man was noch anders machen möchte und wie man das am besten tut.
Ne? Ich habe das Wort trotzdem ganz bewusst gewählt, weil ich nämlich wissen wollte, grundsätzlich in deinem Leben, wie oft das vorkommt, wenn man über dich Bescheid weiß und da auch Fari wieder ins Spiel zu bringen am Set, wie oft denn irgendwie mal Leute auf dich zukommen.
Ganz oft.
Und sagen, pass mal auf, Ezra, ich habe da letzte Nacht was geträumt und irgendwie, ja, also dir dann ihre Geschichte erzählen wollen, in der Hoffnung, dass du das für sie irgendwie analysieren kannst.
Ja, aber das lieben wir Menschen ja. Wir lieben das ja. Wir wollen ja immer alles interpretiert bekommen. Es ist, wir wollen immer alles wissen. Und das mit den, na klar, ich bin halt gestorben nach dem Film, vor allem nachdem der Film in der Türkei draußen war, konnte ich erstmal, habe ich mich immer gedrückt, wenn da irgendwie 5, 6 Leute irgendwo sitzen. Wir sind beim Essen ganz schnell mal weg, weil dann kommen sie halt immer mit diesen Träumen. Da habe ich geträumt, da war ich an einem Ort und dann war es mein Zuhause, aber es war doch nicht mein Zuhause. Dann war ich es, aber ich war es doch nicht. Es ist halt auch immer der Klassiker. Und die Menschen haben halt einfach nicht begriffen, dass ich keine Traumdeuterin bin. Und es langweilt mich halt, ne? Irgendwie das, das auch zu, darüber halt auch reden zu müssen. Ne?
Ezra Inal und Farih Yadim, unsere Gäste heute Abend in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und euer gemeinsamer Film 8 Sekunden, ein Augenblick Unendlichkeit ist ab Donnerstag in den Kinos. Danke euch sehr.
D-Radio Wissen.
Das, was ihr da im Radio hört, ist Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und hier kommt Inga Hinnenkamp.
Ja, ist denn immer noch nicht Weihnachten?
D-Radio Wissen.
Film News.
Man hat es nicht leicht als Fan der Spielfilmserie Sherlock. Wenn es alle paar Jahre mal eine neue Staffel gibt, dann reden wir von 93 Minuten und dann ist auch schon wieder alles vorbei. Noch immer nicht genug Geduld abverlangt? Kein Problem. Das für dieses Jahr angekündigte Weihnachtsspecial mit Benedict Cumberbatch als Sherlock und Martin Freeman als Watson wird sich nun auch noch verspäten. Die eine Folge, die wir bekommen, bevor die Serie dann wohl erst irgendwann 2017 weitergeht, soll nun am 1. Januar starten. Wird also wohl eher ein Neujahrs- als ein Weihnachtsspecial. Aber länger warten zu müssen, als einem lieb ist, das kennen die Sherlock-Fans ja schließlich. Immerhin können wir euch einen Titel anbieten, denn der steht jetzt fest. The Abdominal Bride, also die abscheuliche Braut, passt besser zu einem fiesen Silvesterabsturz als zum Heiligen Fest. Hollywoods neue Frauenpower. Kaum haben sich die Wogen wieder geglättet nach dem schriftlichen Ausraster von Jennifer Lawrence, da zeigen sich die ersten Reaktionen. Immer noch zu wenig gute Rollen für Frauen in Hollywood und wenn, dann werden sie deutlich schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, hatte Oscar-Gewinnerin Lawrence im Blog ihrer Kollegin Lena Dunham völlig zu Recht gewettert. Jetzt hängen sich immer mehr Kolleginnen dran. Kristen Wiig beschwert sich zum Beispiel gerade über den Gegenwind, der den Female Ghostbusters schon vor Erscheinen des Films entgegenschlägt. Da kommt diese Meldung doch gerade recht. Die Macher der überaus erfolgreichen Hangover-Junggesellen-Abschiedsfilme blasen zum Gegenangriff. Sie machen jetzt mit Mila Kunis, Ex-El Bundy-Dumpfbacke Christina Applegate und Kristen Bell eine Hangover-Adaption, in der sich die Hauptdarstellerinnen als spaßorientierte schlechte Mütter präsentieren. Nach dem Motto, we gotta fight for our right to party ohne die nervigen Blagen. Ob Jennifer Lawrence das mit ihrem Protest bezwecken wollte? Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Zum Abschluss eine Meldung aus Absurdistan. Bitte sehr. Es gibt im Filmgeschäft ja eine Menge absurder Ideen, das wissen wir schon lange. Diese hier finden wir aber selbst für die Filmbranche gewagt. Die Macher der ehemaligen Krankenhauserfolgsserie Grey's Anatomy planen die Serienumsetzung eines berühmten Kinostoffs. Romeo und Julia. Und zwar als Fortsetzung des berühmten Shakespeare-Dramas, an dessen Ende Romeo und Julia bekanntlich mausemausetot sind. Das habt ihr mitbekommen, oder, liebe Grey's Anatomy-Macher? Es soll in der Serie erzählt werden, wie die Story zwischen den beiden verfeindeten Familien, also den Familien von Romeo und Julia, weiterging, nachdem die zwei Liebenden sich in ihrem Koma suizidiert hatten. Romeo und Julia, die Serie, nur ohne Romeo und Julia. Das klingt in etwa so spannend wie die Frage, wie es für die Familie von Rose und Jack weiterging, nachdem die Titanic untergegangen ist.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eileen wohnt in Köln. Versteht ihr? Ist doch Schicksal.
Willst du damit sagen, du bist zusammen mit ihr?
Ja, das ist genau richtig.
Mit einer Türkin?
Ja, das ist ein Problem.
Nein, für mich nicht.
Für ihre Brüder vielleicht? Sie hat doch bestimmt welche.
Ja, einen.
Ja, und genau da fängt es an. Türkische Brüder haben nämlich nur zwei Beschäftigungen. Erstens, sich in Karateschulen rumtreiben und zweitens, dafür sorgen, dass dieser Aileen für immer Jungfrau bleibt.
Sagt dir das Wort Ehrenmord was? Für die ist das der Inbegriff von einem lustigen Samstagabend.
Herzlich willkommen in der bunten Klischeewelt von Macho Man, dieser deutschen Komödie, die am Donnerstag in unseren Kinos neu anläuft. Daniel, gespielt von Christian Ulmen, hat sich im Urlaub in die wahnsinnig hübsche, also jetzt wahnsinnig hübsch im Sinne von viel zu hübsche, Aileen verliebt. Gespielt von der wahnsinnig hübschen, also jetzt im Sinne von viel zu hübschen, gleichnamigen Aileen Tetzel. Das Ungewöhnliche daran ist, und deshalb glauben auch Daniels Kollegen in der Kölner Werbeagentur erstmal kein Wort von der Geschichte, dass sich Aileen auch irgendwie in Daniel verknallt hat, obwohl der das männliche Gegenteil von ihr ist. Blass, milchgesichtig, schwammig, schüchtern und eine, man könnte sagen, satte 10 auf der Unmännlichkeitsskala. Wie es das Schicksal will, kommt Aileen auch aus Köln. Der nächste Schritt für die beiden ist es, sich näher kennenzulernen und für Daniel Aileens Familie kennenzulernen. Angefangen bei ihrem Bruder Cem.
Gib zu, du hast Angst, dass ich dir in die Fresse hau.
Nee, ich habe eher Angst, dass du mich mit dem gefälschten Designergürtel erwürgst.
Siehst du? Hab doch gesagt, er ist lustig.
Ja, ja, lustig, ja. Und habt ihr schon einen Termin für die Beschneidung ausgemacht?
Wer
will? Und Cem, hör auf!
Entschuldigung. Du hast recht, so ein leichtes Opfer.
Patschefotig wie Daniel ist, ist er aber auch schlau genug, um zu ahnen, dass alle Männer in Aileens türkischstämmiger Familie, wenn auch ziemlich liberal, so doch auch eine satte 10 sind. Und zwar auf der Haare am Sack wie ein Bär-Skala. Daniel hat den Plan. So ein Kerl. So ein Typ, so eine Kante, so ein Tier, so ein richtiger, ganzer Mann muss er auch werden. Und der Schwager ins B soll dabei helfen.
Weißt du, auf einer Skala von Schlumpf bis Batman, da bin ich maximal bei Bastelschlumpf. So, wenn ich bei Aileen langfristig erfolgreich sein will, dann muss ich jetzt langsam mal Richtung Batman.
Du liebst meine Schwester wirklich, ne?
Mehr, als du dir vorstellen kannst.
Okay, wir machen einen Mann aus dir. Batman.
Yes!
Erste Lektion. Mach sowas nie wieder.
Ab hier können wir jetzt getrost abkürzen. Es ist nämlich nun wirklich einfach nicht ganz so schwer zu erraten, dass Daniel in all seiner Puddinghaftigkeit alles dran setzt, das zu werden, was mindestens 99% aller Frauen ein Arschloch nennen würden, während sich die viel zu hübsche Aileen doch ursprünglich in genau diesen Anti-Macho-Daniel verliebt hatte. Eine Komödie zusammengefasst wie 100 andere, wenn da nicht die beiden Hauptdarsteller wären, die es wirklich rausreißen in dem Fall. Christian Ulmen hat diese ganzen Fremdschäm-Typen lang und breit drauf. Das wissen wir spätestens seit seiner Serie Mein neuer Freund. Aus dem Repertoire schöpft er auch hier und das macht er gut. Das Tolle ist aber, dass Aileen Tetzel wirklich bestens mit Christian zusammen harmoniert. Das macht aus der eigentlichen 0815-Komödie einen wirklich witzigen Culture-Clash-Film, den man sicher nicht gesehen haben muss, sich aber gut angucken kann, wenn es denn zwischendurch mal was Leichtes für mit ohne Nachdenken sein soll. Ist ja auch mal ganz schön. Grund genug auf jeden Fall, das neue Traumfilmpaar zu treffen. Das habe ich gemacht. Und was Aileen und Christian mir erzählt haben, das hört ihr gleich bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Hier sind wir zurück bei eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Und ich hatte euch die Hauptdarsteller aus dem Film Macho Man versprochen, dieser eher schlichten Komödie, in der aber genau diese beiden wirklich glänzen miteinander als Filmpaar, Christian Ulmen und Aileen Tetzel. Die habe ich beide getroffen und Aileen hat mir zum Beispiel erzählt, dass dieses Drehen mit Christian, was am Ende für uns Zuschauer in vielen Szenen und Situationen sehr witzig ist, dass es für sie mit diesem Chaot, sag ich jetzt mal, am Set nicht immer ganz so einfach war.
Aber es war ein Horror. Wirklich, Christian ist so lustig. Und vor allem, bei Christian, das ist auch nicht so wie bei einem normalen Schauspieler, der dann kurz bevor die Szene losgeht, nochmal so die Konzentration sammeln muss oder so. Nein, Christian macht wirklich, bis die Klappe geschlagen wird. Und auch in dem Moment, wo die Klappe geschlagen wird, steckt er dann seinen Finger dazwischen oder macht irgendwie die Klappenschlägerin nach oder so. Also macht wirklich bis zu dem Moment, wo das Bitte kommt, macht er noch Witze und macht dann halt einfach weiter. Und es ist natürlich ein Horror, wenn man dann mit ihm spielt und versuchen muss, ernst zu bleiben in der Szene. Also ich hatte echt auch so ein paar Momente, wo wir mal kurz abbrechen mussten, weil ich lachen musste, weil er einfach so lustig ist.
Eileen Tetzel als Mega-Traumfrau in dieser Komödie und Christian Ulmen als der patsche, fotige Weichkeks an ihrer Seite. Dieser quasi Anti-Macho, dieser Anti-Mann letzten Endes. Da liegt natürlich die Frage nahe, liebe Eileen Tetzel, und auch die musste sie sich gefallen lassen. Also so viel Weichkeks mal übertragen aufs echte Leben, muss dann doch vielleicht auch nicht sein. Oder wie sieht das aus?
Ja, aber man muss ja schon sagen, dass wir uns alle wahnsinnig amüsieren bei diesen Szenen. Also, und genau wegen dieser Szenen lieben wir ihn ja auch. Und ich glaube, wenn man das dann mal so, wenn man sich das mal aus den Augen der Hauptfigur dann vorstellt, wenn man sich so überlegt, die verliebt sich genau in das auch ein Stück weit, in genau diese Trotteligkeit, die irgendwie so unschuldig ist und so pur, aber dadurch auch ist und so ehrlich. Und das ist ja auch was sie dann an ihm anziehen findet. Aber ich glaube, so wie man als Zuschauer darauf reagiert, man verliebt sich ja auch ein bisschen in ihn, einfach weil man ihn so herzallerliebst empfindet. Also man kann gar kein schöneres Wort dafür finden, aber ja. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch für die Rolle.
Ja, für die Rolle schon. Ich sag mal, geschickt ausgewichen, Eileen Tetzel, ne? Also eine richtige Antwort auf meine Frage war das nicht, aber ich wollte da jetzt auch nicht in ihr rumpopeln, sowas gehört sich nicht, ne? Wisst ihr. Ich habe dann mit Christian Ulmen gesprochen, der diesen Typ halt Daniel im Film ja nun mal spielt und bei dem man schnell merkt, dass er sich diese Rolle auch aus seinem eigenen Repertoire geklaut hat. Ich habe vorhin schon die Serie angesprochen, Mein neuer Freund, da hat er alle möglichen Typen gespielt, die keine Frau eigentlich an ihrer Seite haben möchte. Dieser Daniel im Film hätte bestens in diese Serie reingepasst. Und so kamen wir da ziemlich schnell auch zu sprechen auf das Thema Web-TV, weil da Christian auch einer der Ersten war, der im Internet Sachen produziert hat. Und da hat er mir tatsächlich was ganz Spannendes erzählt darüber, wie das damals losging und welchen entscheidenden Fehler sie gemacht haben, was ich so auch noch nicht wusste.
Ja, wir haben 2008 angefangen, aber haben eine Sache nicht so ganz optimal gemacht. Wir sind damals angetreten, Webvideos zu machen, also im Netz Fernsehen zu machen, aber bitte ohne YouTube. Also wir haben ja unsere eigene Plattform gegründet und waren so größenwahnsinnig zu denken, die kommen alle zu uns. So, wir müssen nur das richtige Zeug online stellen und dann geht keiner mehr zu YouTube. Die kommen natürlich alle zu uns. Wir gehen dann, weil damals gab es schon die Diskussion, laden wir das Zeug bei YouTube hoch und machen mit YouTube so einen Deal, was heute die YouTuber haben, dieses Sharing von Werbeeinnahmen und so weiter. Und wir sind, nein, natürlich nicht. Wir sind unser eigenes Label. Und ich glaube, wenn wir auf YouTube gegangen damals, hätten wir es uns einfacher gemacht. Weil die Leute waren immer da, wenn ich irgendwas gemacht hatte, weil wir dann dafür auch Presse gemacht haben. Und Promo, und dann, hier kommt der, wir haben Who Wants to Fuck My Girlfriend gemacht oder so. Und dann kamen die auch, aber die waren halt mit der letzten Folge auch alle wieder weg. Das heißt, ein Portal lebt natürlich von permanentem Traffic, davon, dass da dauernd was hochgeladen wird, dass kommentiert wird, interagiert wird. Und wir waren so ein Laden, da gehst du hin, weil du gehört hast, da läuft was, und dann kommt aber auch keiner mehr wieder. Und du musst leider eigentlich, weil dadurch natürlich YouTube absolutes Monopol innehat und auch sehr mächtig ist deshalb. Aber wenn du nicht, wenn du Web-TV machen willst und du stellst es nicht auf YouTube hoch, hast du kaum eine Chance, am Traffic zu partizipieren und dass Leute auch mal so auf dein Zeugs kommen. Deshalb haben wir seit einem Jahr auch einen YouTube-Channel.
Ja, muss er selbst lachen, der Christian Ulmen. Hat was dazugelernt über die Jahre übers Web-TV machen und das nur weil irgendwas gut ist, das noch lange nicht bedeutet, dass es auch dementsprechend Leute erreicht. Interessant fand ich, es gibt eine kurze Szene im Film Macho Man, da spielt Lukas Podolski mit. Das ist eine Szene, die spielt im Kölner Fußballstadion. Mehr verrate ich an der Stelle nicht, will ja nichts spoilern. Und siehe da, Christian Ulmen, der so viele Stars in seinem Leben schon getroffen und kennengelernt hat, ist starstruck, wenn es sich um Fußballer handelt.
Da war ich kaum da, sage ich ganz ehrlich. Ja, weil der ja seine Szene alleine drehte. Und ich habe ihn aber gesehen, wir sind uns über den Weg gelaufen, weil ich nach ihm dran war.
Das sieht auch ein bisschen aus, als hätte er es alleine gemacht.
Ja. Ja, ja, ja, man, ja, so war das. Aber es war natürlich toll, den zu sehen. Ich bin natürlich kein FC Köln-Fan. Auf keinen Fall. Aber natürlich als Freund der Nationalmannschaft alle zwei Jahre. ist Lukas Podolski auch für mich als Nicht-Köln-Fan eine Größe, die mir Ehrfurcht einflößt, wenn sie mir wahrhaftig gegenübersteht. Das ist tatsächlich so. Bei mir übrigens mit fast allen Fußballern. Ich habe ja lange bei MTV gearbeitet und so, was Popstars betrifft, da bin ich eigentlich abgehärtet. Ne? Das habe ich ja von Aerosmith bis Eurythmics und Robbie Williams und so weiter, alle schon mal persönlich gesehen. Und das ist dann irgendwann nach 5 Jahren nicht mehr so aufregend. Aber bei Fußballspielern, weil ich so wenig Bezug dazu habe und die ja sonst nicht sehe, da habe ich echt noch dieses, boah, da steht Ibisevic oder so. Ne? Oder, boah, krass, Lukas Podolski. Da kommt in mir so ein Fan hoch, der total aufregend findet, diese Person jetzt wahrhaftig zu sehen, wie ich das sonst eigentlich bei mir gar nicht kenne. Aber bei Fußballern ist es so.
Immer ein großer Spaß, die beiden zu treffen, Christian Ulm und Aylin Tetzel. Wenn ihr die zusammen sehen wollt, in einer, ich habe glaube ich vorhin gesagt, so nach dem Motto Hirn aus, Spaß an, Komödie, seichtes, nettes Ding für zwischendurch, dann könnt ihr das ab Donnerstag im Kino tun, die beiden zusammen in Macho Man.
D-Radio Wissen.
Das hier in eurem Radio ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und wir alle, liebe Freunde, ihr auch, wir nähern uns mit großen Schritten der nächsten Oscar-Verleihung am 28. Februar 2016. Der kommt schneller, als ihr glaubt. Das ist jetzt wieder die Zeit, in der Filme ins Kino kommen, bei denen man denkt, na, Oscar-Kandidat oder nicht, ist somit die spannendste Zeit des Jahres eigentlich, zumindest aus Kinosicht. Manchmal, wie in diesem Fall, kommt es aber auch ganz anders. Da sieht man einen potenziellen Oscar-Kandidaten und denkt sich, hä? Wieso sitze ich zu Hause und nicht im Kino? Das ist was Neues und der Grund dafür ist, dass Netflix seinen ersten Spielfilm ins Streaming-Portal gestellt hat, ganz ohne vorherigen Kinostart, frei anzugucken für alle Abonnenten also. Der Film heißt Beasts of No Nation, mich hat er umgehauen, ich sehe ihn tatsächlich im Oscar-Rennen und Anna Wollner hatte das Glück, nicht nur den Film, sondern auch die Macher des Films aus nächster Nähe zu sehen und zu sprechen.
Who is responsible for this thing? Now, what are they calling you?
Agu! Es ist die fiktive Chronologie eines Kindersoldaten, aber das Fiktiv steht hier eher in Anführungsstrichen. Denn die Geschichte von Beasts of No Nation, die auf dem gleichnamigen Roman des Nigerianers Osodinma Iweala basiert, hat es echt in sich. Und das, obwohl sie unglaublich verspielt beginnt. Ein paar Jungs versuchen Geld zu verdienen und machen mit einem alten Fernsehgehäuse eine Art Live-Kino. Sie stellen das Ding auf, verlangen Eintritt und wer sich vor das ausrangierte Gerät, ja eigentlich nur den Rahmen setzt, bekommt alles geboten. Von der Soap-Opera bis hin zum Karate. Film. In den Hauptrollen Agu und seine Freunde. Aber diese Idylle ist vorbei, bevor der Film überhaupt richtig losgegangen ist. Der Film kippt nach wenigen Minuten und zeigt, wie aus unschuldigen Kindern grausame Rebellen werden. Denn es herrscht Bürgerkrieg. Agus Familie flieht, kann ihn nicht mitnehmen. Er bleibt zurück und stolpert mit seinen Flipflops in die Arme von Rebellen. Angeführt vom Kommandante, unglaublich archaisch und angsteinflößend gespielt von Idris Elba. Und dieser Kommandante eben schart eine Armee Kindersoldaten um sich, macht aus ihnen Killermaschinen, wilde Tiere, Biester eben, Beasts of No Nation.
All of you that have seen your family killed, you now have something that stands for you. It has put the weapons of this war back in the hands of you, the young, the powerful.
I will always protect you because you are my son. And a son always protects a father.
Die Perspektive ist dabei die Sicht der Kinder und das macht den Film so bedrückend. Die Kamera ist immer auf der Augenhöhe von Agu. Wenn er unter Drogeneinfluss kämpft, sind die Bilder rosa, schwammig, wie auf Wolken, fast schon surreal. Wenn er wegschaut, weil er die Momente der Gewalt nicht erträgt, dann schauen auch wir weg. Denn, so meint Regisseur Cary Fukunaga, ein Film kann immer nur eine Annäherung an die echten Erfahrungen eines Kindersoldaten sein.
What I know of war, what I, the little I've experienced in the conflict zones I've been to, and in the research I've done, death is so much more gruesome than anything you've ever seen in a movie or even in documentaries necessarily. And what I show in the film just barely creates the nausea that you would feel, the smell of death that you'd feel in a real place. And it's maybe pushes for some people too far. I think we had a couple walkouts in Venice maybe. What I needed to show without it feeling to me at least false about the experience that these children have to go through, the things these children are witnessing.
Mit dem Einstieg ins Filmgeschäft verändert Netflix erstmal nicht unsere Sehgewohnheiten, sondern nur unser Sehverhalten. Wir werden nicht weniger gucken, sondern verlagern es vom Kino nach Hause. Ein Eingriff in die Verwertungskette.
Und das war's auch schon für heute Abend, für diesen Dienstag mit Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, gerne nächsten Dienstag um 20 Uhr wieder. Die nächste Ausgabe, ich bin mit Sicherheit da. Und zum Nachhören gibt's die Sendung natürlich auch nochmal im Netz als Podcast auf dradiowissen.de. Macht's gut, bis nächste Woche, habt eine schöne Zeit und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.